Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig.
Der Vertrag von Lausanne aus dem Juli 1923 war kaum weniger als eine vollständige Revision des Friedensvertrags, den man 3 Jahre zuvor im Pariser Vorort Sèvres abgeschlossen hatte. Großer Gewinner war die in Gründung begriffene türkische Republik, die fast alle der im griechisch-türkischen Krieg eroberten Gebiete ihrem Staatsgebiet hinzufügen durfte. Weder kam es zu der vorgesehenen Bildung eines armenischen Staates, noch war von den griechischen Ansprüchen auf Teile Kleinasiens oder Ostthraziens etwas übrig geblieben. Außerdem verabredeten die an der Konferenz beteiligten Mächte einen folgenschweren Bevölkerungsaustausch, in dessen Rahmen weit über 1 Million Griechen und etliche 100.000 Türken ihre teils jahrhundertelange Heimat aufgeben und in ihr Mutterland übersiedeln mussten. Von diesen Inhalten erzählt der Bericht der Berliner Morgenpost vom 25. Juli wenig. Dafür beschreibt es sehr ausführlich das Abschlusszeremoniell, welches trotz allen Zinnobers durchaus erahnen ließ, dass hier einige Vertragspartner eher mit dem Messer zwischen den Zähnen unterschrieben. Es liest Paula Rosa Loy.
Die Unterzeichnung des Orientfriedens. Der historische Akt in Lausanne. Nur Serbien unterschreibt nicht. Die Aula der hiesigen Universität, die Schenkung eines Russen Rumine an die Stadt Lausanne, sah heute Nachmittag den Schlussakt einer der vielen Tragödien der europäisch-asiatischen Menschheit, die unter dem Namen Orientfrage sich wie ein blutroter Streifen durch die Geschichte zieht, die Unterzeichnung des neuen Orientfriedens. Der altertümliche Marktplatz von Lausanne mit seinem aus dem 17. Jahrhundert stammenden offenen Markthallengebäude, dessen Südseite von der Universität begrenzt wird, war seit 2 Uhr nachmittags in weitem Umfange abgesperrt und Tausende von Lausannern und herbeieilenden Fremden hielten in der schwülen Julihitze den Platz seit Mittag umrahmt, um die Auffahrt der Delegationen der Orientkonferenz mit anzusehen, die kurz vor 3 Uhr in Automobilen aus ihren Hotels eintrafen. Die Aula selbst mit ihren klassischen und doch leider anachronistisch an den Krieg erinnernden Fresken von Rivier war, wie der Aufgang, bescheiden mit Blattpflanzen dekoriert. Kurz nach 3 Uhr betraten Bundespräsident Schorrer sowie Bundesrat Schultheiß und Vizepräsident Chouard, geführt von dem in den Schweizer Farben rot-weiß gekleideten Bundesweibel, dessen faltenreiche Pelerin einen guten Gegensatz abgab zu den grünen Frecken der waadtländischen Staatsdiener und dem schlichten Schwarz der Pedell der Universität. Auch sonst war es ein farbenreiches Bild, das die freundliche, mit hellem Holz getäfelte Aula bot, die Damen der Delegationen und der eingeladenen waadtländischen und Lausanner Amtspersonen, auch hier und da ein heller Sommeranzug eines Herrn, der unter dem Druck der Sonne, dem hier im Lande der Demokratie nicht so strengen Formenzwang getrotzt hatte, brachten erfreuliche Lichtblicke in die Versammlung. Um die große rote Tafel, auf welcher der Friedensvertrag und die anderen zu unterzeichnenden Dokumente wohlgeordnet vorbereitet waren, hatten die Delegationen Platz genommen. Ihre Führer begaben sich auf Einladung vom Präsident Schorrer, der die Sitzung um 3:05 eröffnete, in folgender Reihenfolge an die Tafel, wo ihnen der Generalsekretär der Konferenz, Masili, die Dokumente zur Unterschrift vorlegte. Zunächst die türkische Delegation, deren sämtliche 3 Mitglieder, Ismet Pascha, Hasan Bey und Risa Nuri Bey, die Verträge und Protokolle unterzeichneten. Für England zeichnete nur Sir Horace Rumbold, für Frankreich General Paulet, für Italien Marquis Garoni und der Delegierte der 2. Konferenz Montagna, für Japan der 1. Delegierte Ochna, für Griechenland Venizelos und Taklamanos, für Rumänien Diamandi und Conchescu, für Bulgarien Stanschow und Morsov, für Belgien Pelletier und für Portugal Ferreira. Bloß die Vertreter Jugoslawiens haben die Unterzeichnung verweigert, wie sie auch den Vertrag von Sèvres nicht unterschrieben haben. Nachdem der letzte Delegierte seinen Füllfederhalter in die Tasche gesteckt hatte, die Raritätensammler haben diesmal ein reichlich Dutzend von Friedensfederhaltern zu sammeln, da jeder Delegierte mit seinem eigenen Halter gezeichnet hatte, erhob sich Präsident Scheurer und hielt die Schlussrede, in der er den geschlossenen Frieden als ein Werk der Versöhnung der Völker feierte, das die ganze Welt hoffen lasse. Händeklatschen wie im Theater folgte nach einer kleinen Anstandspause der Rede Scheurers und der historische Akt war in weniger als einer Stunde zu Ende. Die Delegationen der Friedenskonferenz hatten sich nämlich nicht auf einen Redner einigen können, der den Dank der Konferenz an die Schweiz abstatten sollte, und so war man auf das salomonische Aushilfsmittel verfallen. Gestern bereits dem Bundesrat in einem offiziellen Schreiben den Dank der Konferenz für die gewährte Gastfreundschaft auszusprechen. Nach 4 Uhr stiegen die Delegierten bereits die Freitreppe hinab, selbstverständlich unter dem Geknatter der Fotografen und Filmleute, und begaben sich in ihren Autos wieder in die Hotels zurück.
Das war's vom Lausanner Frieden. Wir können nur neue Folgen schmieden, wenn sich alle Mächte aufs Spenden einigen. Über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.